Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin. Worum geht es heute?
Wir machen weiter. Ursprünglich dachten wir ja,
dass es zwei wären, aber jetzt stellt sich heraus, dass es drei Folgen sind, stimmt's?
Ja, denn dieser Klimagipfel COP27 umfasst zwei Wochen voller Dinge. Es passiert einfach so viel. Einiges von dem, was da geschah, kann man nicht einfach beiseite schieben.
Okay, wir müssen also über diese Dinge sprechen. Hoffentlich kommen Sie mit Ihrer Sache voran, Martin. Denn es wird, wie soll man sagen, einem einfach übel.
Dazu kommt, dass das bei vielen Leuten eine Erwartungshaltung aufgebaut hat. Und jeder dachte, oh wow, das kommt jetzt in die Nachrichten, diese neuen Gebote, die dort herausgebracht wurden. Besonders bei Leuten, die auf die Erfüllung der Prophetie warten.
Die interessante Sache ist, dass der Teufel nie so arbeitet.
Genau.
Weil er immer über die Hintertür kommt. Er ist kein Mann der Vordertür, sondern der Hintertür.
Stimmt, deshalb muss man hinten nachschauen, wenn solche Dinge geschehen.
Was hinter den Kulissen läuft.
Genau.
Lass uns beten, Martin.
Lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser Vater im Himmel, es ist ein Privileg für dich zu arbeiten. Und wir bitten dich erneut, doch bitte unseren Verstand zu erleuchten und das Gespräch zu führen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Jetzt lass uns loslegen.
Wir sprechen also über Klimabuße, Klimareligionen, 10 Klimagebote, die natürlich vage gehalten werden müssen. Denn so funktioniert es. Aus dem Unbestimmten kommt hinter den Kulissen etwas völlig anderes hervor.
Das findet man ja auch, wenn man diesen Abschnitt im Geist der Weissagung liest. Das Sonntagsgesetz bahnt sich seinen Weg in der Finsternis.
Ja, in der Dunkelheit, das heißt im Geheimen.
Ganz genau. Es passieren eine Menge Sachen, aber die Hauptsache passiert hinter den Türen.
Nun, Martin, zuerst haben wir etwas aus einer jesuitischen Quelle. Sie sind unerbitterlich in ihren Bestrebungen.
Wahrscheinlich sitzen sie sowieso hinter allem.
Ja, sie halten die Tür zu, damit man nicht sehen kann, was dahinter passiert. Aber sie sind so begeistert über das, was sie tun, dass sie ihren Mund nicht halten können, stimmt's?
Von Zeit zu Zeit rutscht ihnen
doch etwas heraus. Der Jesuit Review. Papst Franziskus ruft Christen auf, Buße zu tun und den Lebensstil zu verändern, um den Planeten zu retten. Nun, er sollte auch die Natur bitten, Buße zu tun. Denn, wie wir erst letztens sagten, genügt ein Vulkan, wie der, der erst kürzlich ausbrach und in Island Emissionen freisetzte, um mehr CO2 zu produzieren, als die ganze Menschheit zusammen in 4 Jahren produzieren könnte. Nur ein kleiner Vulkanausbruch. Und es gibt Tausende, Martin. Wirft uns schon um 4 Jahre zurück. Ich wundere mich, ob er die Natur auch zur Verantwortung zieht, wenn er über die Natur spricht. Aber das ist ja nicht Teil seiner Agenda. So heiligt der Zweck die Mittel.
Nein.
Was sind nun die Mittel, die sie gebrauchen, um den Zweck zu heiligen?
Wenn man das hernimmt, was wir auch schon früher sagten, diese Buße. Normalerweise bereut man Sünden, die man begangen hat vor Jesus.
Ja, man tut nicht vor der Natur Buße. Das ist Heidentum von der schlimmsten Sorte.
Genau. Und wir haben es in diesem Filmausschnitt gesehen. Bruder Sonne. Tatsächlich tun sie vor Mutter Erde Buße.
Ja.
Was, wie du sagtest, völlig heidnisch ist.
Es ist erbärmlich. In seiner Botschaft anlässlich des Weltgebetstages für die Schöpfung sagte der Papst, dass die gegenwärtige Klimakrise ein Ruf an Männer und Frauen ist, besonders an die Christen. Weißt du was, Martin? Es irritiert mich, dass sie da immer ein Besonderes einfügen. Irgendetwas ist immer besonders für eine Zielgruppe. Warum sind wir nicht alle einfach Menschen? Warum muss man einen Teil der Menschheit zum Nachteil anderer isolieren? Wenn eine Katastrophe zuschlägt, ist die nicht selektiv. Es ist nicht selektiv. Sie trifft die Reichen, sie trifft die Armen, sie trifft alle ethnischen Gruppen. Wir leiden alle kollektiv als Menschheit. Aber dieser Unsinn, eine Gruppe besonders herauszunehmen, ist meiner Meinung nach absolut grauenhaft.
Das ist in Wirklichkeit ein Plan, wenn man darüber nachdenkt. Denn es sind dieselben Leute, jetzt nicht nur er, sondern jeder, der gegen Rassismus oder alles andere aufschreit. In Wirklichkeit handeln sie alle gleich, indem sie genau das machen.
Was macht er, wenn er sagt, besonders die Christen? Er sagt damit, das ist die Gruppe, die nicht mitspielt.
Genau.
Das ist die kleine Gruppe, die sich einreihen muss. Das sagt er damit. Oder wenn er sagt, die Armen, oder wenn von ethnischen Gruppen geredet wird. Man hat Black Lives Matter.
Oder Kanye West.
Kanye West sagte, White Lives Matter. Es gab einen riesen Tumult. Warum nicht jedes Leben zählt? Diese ständige Zielgruppierungen soll doch nur ein schlechtes Gewissen schaffen.
Das ist wahr.
Man wird sich diesem schlechten Gewissen bedienen, solange sie daraus Nutzen ziehen können. Und es spielt gar keine Rolle, um was es sich dabei handelt.
Ja, aber wenn du so willst, hatte Israel das gleiche Problem. Ihnen ging es genauso. Und schau, wohin sie das gebracht hat. Euer Haus wird euch verwüstet zurückgelassen werden.
Es blieb verwüstet zurück. Und in der Politik läuft es genauso. Wobei ich jetzt nicht ins Politische abdriften möchte. Aber nehmen wir beispielsweise die Apartheid. Ich wuchs in der Ära der Apartheid auf. Ich war auf beiden Seiten dieser Spaltung, weil ich schon einige Jahre auf dem Buckel habe. Aber was ist mit diesen jungen Kindern, die jetzt oder in der letzten Generation geboren wurden? Sie hatten nichts damit zu tun. Sie tragen aber auf beiden Seiten der Spaltung immer noch die Schuld dafür. Die eine Seite leidet und die andere hat dieses oder jenes. Und man hat alle möglichen Gesetze. Wann können wir endlich begreifen, dass er aus einem Blut die ganze Menschheit machte? Die Frage ist doch nicht, ob jemand zu einer ethnischen Gruppe gehört. Oder gehört man einem bestimmten religiösen System an? Macht man dieses oder jenes? Sondern die Frage ist doch, wann werden wir begreifen, dass Sünde in die Welt gekommen ist und dass Sünde das Problem ist? Sie ist das Problem, das allem zugrunde liegende Problem.
Das ist die Ursache. Wir behandeln die ganze Zeit nur die Symptome.
Welche Religion sagt uns, was die Ursache der Angelegenheiten ist und liefert dazu auch gleich die Lösung?
Das Christentum.
Nur das Christentum liefert diese Lösung. Deshalb muss man Christentum ins Visier genommen werden. Und derjenige, der die Lösung anbietet, muss ausgegrenzt werden, denn die anderen wollen die Lösung nicht akzeptieren. Genau das ist es. Martin, sogar wenn du ein Christ bist, gibt es tausende von Gruppen innerhalb der Christenheit. Und sogar wenn du schließlich den Übrigen angehörst, gibt es innerhalb der Übrigen tausende von Gruppen. Und egal welches Thema man anschneidet, sei es jetzt die Ernährung oder Dinge rund um die Erlösung, scheint es, dass sich keine zwei bei einem Thema einig sind.
Das ist wahr. Und es ist eine traurige Sache, denn wir sollen Einheit haben.
Ja. Wir müssen also Buße tun und unseren Lebensstil und unsere zerstörerischen Systeme verändern. Für mich klingt das wie Build Back Better.
Na sicher doch.
Ja. Ich denke, dass es ein Build Back Bitter ist. Papst Franziskus sagte, dass der Beitritt des Vatikan am 6. Juli, immer verwenden Sie diesen Ausdruck.
Wie du schon sagtest, ist das eine biblische Wortwahl.
Ja, sie sind Könige, sie haben ihre Thronbesteigung zur UN-Klimarahmenkonvention und zum Pariser Abkommen wurde in der Hoffnung gemacht, Zitat, dass die Menschheit des 21. Jahrhunderts dafür in Erinnerung bleiben wird, dass sie ihre ernste Verantwortung bereitwillig getragen hat. Wer macht diesen Aufruf? Derjenige, der seine Thronbesteigung hatte, der zum König wurde. Die Könige der Welt werden dem Tier ihre Macht geben. Der Papst schrieb, dem allen liegt eine Notwendigkeit für einen Bund zwischen Menschen und der Umwelt zugrunde. Wir haben einen Bund mit Gott. Ich brauche keinen Bund mit irgendjemand anderem.
Ganz genau.
Denn ein Bund bedeutet, dass zwei intelligente Parteien miteinander eine Vereinbarung treffen. Ich kann keine intelligente Vereinbarung mit der Umwelt treffen. Denn sie kann nicht sprechen.
Nein.
Sie hat keine Ohren. Sie kann nicht reden, sie kann nicht sehen und auch nicht hören. Das ist blankes Heidentum des schlimmsten Grades. Die für uns als Gläubige die schöpferische Liebe Gottes widerspiegelt. Sie verdrehen es, um ein pantheistisches Wesen einzuführen. Aber gleichzeitig wird es ausgegrenzt, denn man spricht jetzt zur Unterwelt.
Ganz genau. Dazu haben wir hier auch einen biblischen Begriff. Die schöpferische Liebe Gottes widerspiegeln. Was ist in der Bibel der Spiegel? Das sind die Gebote.
Ja.
Jetzt wollen sie sie ändern.
Sehen wir es uns an. Von dem wir kommen und zu dem wir unterwegs sind. Von dem wir kommen und zu dem wir unterwegs sind. Wer ist unterwegs? Wenn man reist, Martin, ist man auf einer Straße.
Ja.
Kann es da einen schmalen Pfad und einen breiten Pfad geben?
Ja.
Was sagt die Bibel? Die Mehrheit befindet sich auf dem schmalen Pfad, oder?
Nein.
Oh. Die Mehrheit befindet sich auf welchem Pfad?
Auf dem breiten.
Lass uns also Acht geben, wie wir reisen. Nun gut. Offensichtlich stehen wir nicht auf derselben Seite wie die Jesuiten,
nein.
Stimmt's? Gut, hier ist ein Artikel vom 15. November 2022 im Tablet. Vatikan erklärt, Martin, ich brauche eigentlich nicht viel mehr lesen. Was sagt einem das? Der Vatikan erklärt dem COP 27.
Die Wunde ist im Begriff zu heilen. Es bedeutet, dass das Tier seine politische Macht zurückbekommt. Für mich erwecken die Schlagzeilen heutzutage den Eindruck, dass die Wunde im Grunde genommen geheilt ist.
Was wäre, wenn es heißen würde, Martin Smith erklärt dem COP 27? Gibt es da irgendwelche Reaktionen?
Nein.
Nein. Nein, gar keine. Oder Walter Veit erklärt dem COP 27. Nein. Vatikan sagt dem COP 27, dass Klimamaßnahmen nicht länger ausgeschoben werden können. Sagten Sie das dem Vulkan, der in Island ausbrach?
Aber schau, den Bund mit der Natur gab es damals noch nicht.
Ah, ich verstehe. Also wird die Natur hoffentlich reagieren. Der Papst bewarb auch die Laudato Si-Aktionsplattform, die eingerichtet wurde, um die Bemühungen zu festigen, die Enzyklia aus dem Jahr 2015 über die Sorge unseres gemeinsamen Hauses umzusetzen. Martin, Sie sind ganz hartnäckig, dass sein Laudato Si umgesetzt werden muss.
Ja. Alles, was da drin steht, was er verbreitet, um diesen Klimawandel zu bekämpfen, wollen sie umsetzen.
Ja.
Und wie schon so oft erwähnt, befindet sich darin natürlich ein bestimmtes Gesetz, das am Ende umgesetzt werden wird. Ein bestimmter Tag.
Ich ermutige diese entscheidende Mission für die Zukunft der Menschheit, so dass sie in jedermann eine konkrete Verpflichtung nähren möge, doch für unsere Schöpfung zu sorgen, sagte er. Der Film The Letter, den wir schon besprochen hatten, wurde beim COP 27 zweimal gezeigt, Martin. Hier haben wir ihn nicht zweimal gezeigt, aber wir hatten zwei Folgen darüber. Er wurde von der Regierung von Senegal, dem Heiligen Stuhl und der Laudato Si-Bewegung veranstaltet. Der Dokumentarfilm ist dem Schutz und der Rettung unseres gemeinsamen Hauses gewidmet. Martin, das geschieht gerade. Wir wollen den Menschen eines völlig deutlich machen. Man kann den Vatikan nicht von den Themen trennen, die gerade stattfinden.
Überhaupt nicht.
Wer ist also das Tier?
Das römisch-katholische System.
Das römisch-katholische System. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht.
Es gibt noch etwas, was man sich bewusst machen muss. Wahrscheinlich wissen 90% der Bevölkerung der Welt nicht, dass das gerade geschieht.
Ja.
Nur weil all das scheinbar keinen großen Widerhall in den Medien findet, bedeutet es nicht, dass es nicht genau die Erfüllung der Prophetie ist.
Okay. Hier haben wir Breitbart, auch vom November 2022. Papst Franziskus droht mit der Klimakrise, während er lautstark die Unheilspropheten verdammt. Ich sehe, dass er da grün trägt. Er ist jetzt also ein Grüner geworden.
Kermit?
Der Papst versandte in seiner jährlichen Predigt für den Weltgedankentag der Armen gemischte Botschaften. Wieder wird eine Gruppe isoliert. Hat Sünde nur auf Arme eine Auswirkung? Betrifft es die Reichen ebenso? Sind heutzutage viele Reiche im Gefängnis? Nein, nur ein paar gezielte Auserwählte, an denen man ein Exempel statuieren möchte. Während die mehreren Tausende, die jene 260.000 Kinder missbraucht haben, unbestraft bleiben. Also, ausgewählte Gruppen. Indem er große Angst vor möglichen Klimakatastrophen verbreitet und gleichzeitig vor Unheilspropheten, den Sirenen des Populismus und selbstsüchtigen falschen Messiasen warnt. Lasst uns Kerzen der Hoffnung inmitten der Dunkelheit anzünden, drängte der Papst. Weißt du was, Martin? Was diese Sache betrifft, ihre kleinen Rituale, ihre kleinen Lichterzeremonien und Kerzenzeremonien, war es, ich glaube, Latimer, der auf dem Weg zum Scheiterhaufen, wo sie für ihre Taten verbrannt werden sollten, zu Master Ridley sagte, anstatt das Licht der Welt zu verbreiten, verbreite das Papsttum Kerzen. Nieder mit dem Wort und hoch mit den Kerzen. Und so läuft es. Wir befinden uns immer noch in der gleichen Thematik. Sie zünden also eine Kerze an, während das Licht der Welt und dein Wort ist meines Fußes Leuchte ausgelöscht werden.
Nimm nur die Feier von Diwali, des Lichterfestes. Alles mit Licht und Kerzen, aber nirgends ist dieses Licht der Welt zu sehen.
Es ist nirgendwo. Lasst uns inmitten dramatischer Situationen die Gelegenheiten ergreifen, um vom Evangelium der Freude Zeugnis zu geben und eine brüderliche oder zumindest etwas mehr brüderlichere Welt zu bauen. Martin, das ist ein Widerspruch in sich, denn das ist ein Kompromiss mit etwas, das die Bibel verurteilt. In seiner Botschaft von 2021 für den Beginn des UN-Jahrzehnts für die Wiederherstellung des Ökosystems beharrte Franziskus darauf, dass die gegenwärtige Umweltsituation uns dazu aufruft, jetzt dringend zu handeln. Wir haben 10 Jahre. Martin, ist er ein Prophet?
Nun ja, oder er weiß etwas.
Vielleicht kennt er einen Zeitplan. Schließlich muss er doch mit seinem Chef in Verbindung stehen. Er hat also 10 Jahre, um das Ökosystem wiederherzustellen, was eine ganzheitliche Wiederherstellung unserer Beziehung zur Natur bedeutet. Die vergangene Woche war während des UN-Gipfels COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh voller Warnungen von den Unheilspropheten. Martin, wer sind diese Unheilspropheten?
Nun, wahrscheinlich qualifizieren wir uns dafür.
Qualifizieren? Jeder, der nicht mit dieser Vorgehensweise übereinstimmt oder das heidnische Element darin sieht, muss ein Unheilsprophet sein, stimmt's?
Ja.
Lass uns einfach einmal zum Guardian gehen und schauen, was sie da sagen. Das ist von der UNO, die heute in der Welt ihrer Meinung nach eine sehr seriöse Quelle ist. Die Welt befindet sich auf einem Highway in die Klimahölle, warnt der Chef der UNO auf dem Gipfel des COP27. Guterres sagt den Spitzenpolitikern der Welt bei der Eröffnung des UN-Klimagipfels COP27 am Montag in Ägypten, wir befinden uns im Kampf unseres Lebens und wir sind dabei zu verlieren. Und unser Planet ist gerade dabei, sich schnell den Kipppunkten zu nähern, die das Klimakaos unumkehrbar machen werden. Wir sind mit dem Fuß auf dem Gaspedal auf einem Highway in die Klimahölle. Das sang doch die Rockgruppe, dass wir auf einem Highway in die Hölle sind. Und die Welt feierte es. Wie viele Schlagzeuge hatten sie bei dieser Zusammenkunft geschlagen?
Das passt jetzt wieder nicht zum Thema, aber wir zeigten, dass es sogar in Cartoons und in Trickfilmen für Kinder vorkommt.
Ja, das ist richtig. Wir wissen, dass die Welt auf einem Highway zur Hölle ist, denn die Bibel sagt es uns.
So ist es.
Wir können einen Solidaritätspakt zum Klima unterzeichnen oder einen Pakt zum kollektiven Selbstmord, fügt er hinzu.
Ich überlege mir gerade, wie lächerlich das in Wirklichkeit ist. Weil die Bibel uns sagt, dass wir uns auf dem Weg zur Hölle befinden, auf einem Highway in die Hölle, auf dem Highway in die Klimahölle, mit all den Plagen, die dabei fallen werden. Dies ist ein Versuch der Menschheit, dies zu verhindern.
Ja. Lass uns sehen, wie erfolgreich sie sind. Abdel Fattah al-Sisi, der Präsident von Ägypten, sagte in seiner Eröffnungsansprache des Klimagipfels, dass die armen und gefährdeten Menschen weltweit schon die Auswirkungen des extremen Wetters erleben. Martin, das ist erstaunlich. Nur die Armen und Gefährdeten erleben es, niemand anderes. Das muss wohl offenbar sehr selektiv sein. Das ist ein sehr weiser Klimawandel. Die Intensität und Häufigkeit von Klimakatastrophen waren an allen vier Enden der Erde nie höher und sie bringen über Milliarden von Menschen eine Welle des Leidens nach der anderen. Ist es heute nicht höchste Zeit, diesem Leiden ein Ende zu setzen?
Es regt mich auf, weil sie Dinge hernehmen, um ihre Agenda durchzudrücken.
Ja, und sie gebrauchen eine emotionale Sprache.
So ist es, weil jetzt Leute wie wir, die dagegen reden, Menschen gegenüber, die gerade aufgrund einer Überschwemmung oder einer Naturkatastrophe leiden, gefühllos vorkommen. Doch das ist nicht der Fall. Sie sind diejenigen, die das benutzen, um eine Agenda für den Klimawandel zu pushen. Was muss man tun, um den Klimawandel zu bekämpfen? Und dann kommen die Gesetze.
Martin, man könnte genauso gut sagen, dass Krebs die Welt heimsucht, besonders die Armen und die Gefährdeten. Wäre das eine wahre Aussage?
Nein, wäre es nicht. Es scheint dort nur schlimmer zu sein, weil sie gar keine Mittel haben.
Wenn man also Sympathie erhalten möchte, macht man eine Aussage wie diese. Das fällt in die gleiche Kategorie. Oder Verkehrsunfälle treffen hauptsächlich die Armen. Würde das stimmen?
Nein.
Lass uns erneut ansehen, was Vatican News zu sagen hat. Papst unterstützt COP27. Zuerst erklärte es ihnen und jetzt unterstützt er sie.
Ja.
Und erinnert an den Jahrestag der Laudato Si Aktionsplattform. Im Grunde zeigen wir hier nur, dass ganz egal, was man macht, man immer zurück zu seinem Brief kommt. Der Papst erinnerte auch an die Laudato Si Aktionsplattform, die eingerichtet wurde, um die Bemühungen zu festigen, die Enzyklia des Papstes von 2015 über die Sorge um das gemeinsame Haus umzusetzen. Nur um es ganz deutlich zu machen, hat der Vatikan eine Agenda?
Oh, definitiv. In der Vergangenheit, wie etwa im Mittelalter, wenn der Papst da so etwas sagte, sagte er das nicht so ruhig. Es war ein Befehl. Und dann musste es gemacht werden. Jetzt ist es nur etwas subtiler, aber es ist immer noch ein Befehl.
Es ist immer noch genau dasselbe. Wir zeigen die prophetische Erfüllung. Geschieht das gerade?
Definitiv.
Fragt er die Könige der Welt, dass sie ihre Macht seiner Enzyklia geben?
Man kann es da lesen. Wie kann man es nicht sehen?
Sitzen die Könige der Welt auf dem Berg Sinai willig, ihm diese Autorität und Anerkennung zu geben?
Ja, man kann sich ja einfach Kerry und Xi Jinping ansehen. Sie sind alle Teil davon.
Im Grunde können wir den Fall doch niederlegen, stimmt's? Hier haben wir Earthbeat, ein Projekt der Zeitschrift National Catholic Reporter. Earthbeat. Die Artikel sind alle vom November 2022. Während die Gespräche beim COP27 zum Stillstand kommen, zerbrechen Katholiken Tafeln und beten für ein göttliches Eingreifen auf dem Sinai. Martin, Sie müssen die Tafeln nicht zerbrechen. Sie haben sie schon zerbrochen. Man muss nur den Katechismus der katholischen Kirche lesen und man wird sehen, dass sie in 1000 Stücke zerbrochen haben. Sie setzen es einfach symbolisch um.
So ist es.
Das ist ziemlich wichtig und wir werden uns das etwas genauer betrachten. Als an dem Ort, von dem man glaubt, dass dort Mose die 10 Gebote übergeben wurden, der Morgen anbrach, knieten Hunderte von Katholiken, angeführt durch Dutzende von Priestern, am Fuß des Berges. Sie beteten dafür, dass die Spitzenpolitiker der Welt sich doch beim COP27 dem Willen Gottes unterstellen. Wessen Willen?
Gottes Willen.
Ich dachte, es wäre der Wille des Papstes, denn er möchte doch seine Enzyklia umsetzen, richtig? Tausende von Katholiken beten dafür, dass Laudato Si umgesetzt wird. Denn laut ihnen ist das der Wille Gottes. und sich ganz der Bekämpfung des Klimawandels verpflichten möchten. Schon früher am Morgen zerbrachen Klimaaktivisten als Reaktion auf das Versagen der Spitzenpolitiker, die Versprechen zur Senkung und zur Anpassung an den Klimawandel durchzuziehen, falsche Steintafeln auf dem Berggipfel. Die Handlung nahm Bezug auf die Geschichte in 2. Mose 23, als ein zorniger Mose, nachdem er vom Berg Sinai herabgekommen war, die 10 Gebote als Protest gegen die Anbetung anderer Götter durch die Israeliten zerbrach. Wenn sie den Geist der Weissagung hätten, könnten sie dort nachlesen, dass Mose dabei keine Sünde beging.
Nein.
Im Grunde genommen war es ein symbolischer Akt, der zeigte, die Gebote gebrochen worden waren. Der Berg Sinai ist ein heiliger Ort. Martin, ist das so?
Nein.
Nein. Etwas ist nur durch die Gegenwart Gottes heilig.
Ja.
Aber wenn dort ein heidnisches Ritual stattfindet, kann man sich sicher sein, dass Gott nicht dabei ist, außer als Beobachter. Also, der Berg Sinai ist ein heiliger Ort und wir befinden uns hier auf der Suche nach Kommunikation mit Gott, der das Schreien der Armen hört, sagte Bruder Leonard Shitty, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu im südlichen Afrika. Hier haben wir also einen weiteren Jesuiten. Martin, wenn du irgendwelche Reichtümer hast, bete bitte nicht, weil er dich nicht hört. Da haben wir wieder diese selektive Sprache, um Mitgefühl zu erzeugen. Wir brauchen diese Schreie wieder und der Gott von Mose und Josef muss uns wieder eine Mission erteilen. Stimmt das, Martin?
Nein, das ist nicht wahr, denn wir haben unsere Mission schon.
Wir haben unsere Marschbefehle und unsere Marschbefehle können nicht verändert werden. Genauso wenig können unsere Gebote verändert
Nein.
werden. Damien Spruce, Leiter der Interessenvertretung bei Caritas Australia, sagte, dass der Besuch und die Gebete am Berg Sinai die Herzen der Spitzenpolitiker vor dem UN-Klimatreffen bekehren könnten, dessen Ende am Freitag geplant ist. Wer muss also diese Propagandawelle akzeptieren? Die führenden Politiker der Welt.
Ja, und dann muss es bei der ganzen Menschheit durchgesetzt werden.
Okay, ist das eine Erfüllung der Prophetie, dass die Mächte ihre Macht dem Tier geben müssen? Wer bittet darum? Von wem lesen wir hier, dass er darum bittet oder dass er darüber informiert?
Die Kirche.
Richtig. Lass es uns aus einer anderen Perspektive betrachten. The Times of Israel schreibt, Aktivisten zerbrechen Tafeln auf dem Berg des Sinais, um auf der Grundlage des Glaubens einen Klimavorstoß zu starten. Eine Initiative, um Führungspersonen der Glaubensrichtungen weltweit dazu zu bewegen, Regierungen dazu zu drängen, mehr wegen des Klimawandels zu unternehmen, startet am Sonntagmorgen mit einem israelischen Umweltaktivisten. Er zerbrach auf einem ägyptischen Berggipfel falsche Steintafeln. Viele halten diesen Berg für den Berg Sinai. Damit wollten sie das Scheitern der Welt beim Schutz des Planeten symbolisieren. Wenn man sich diese Tafeln ansieht, waren sie grün. Sie waren grün, stimmt's? Ein komischer Stein, der muss voller Moos sein. Die Sinai-Klimapartnerschaft, die symbolisch bei dieser Zeremonie startet, bringt das Interfaith Center für nachhaltige Entwicklung, der Elijah Interfaith Institute. Für mich sind die Namen faszinierend. Alles, was hier erwähnt wird, wie etwa Elia, hat überhaupt nichts mit dem, was hier abläuft, zu tun. Der Peacement Department, die UN-Initiative Faith for the Earth, Abramowitz Gigawatt Global. Martin, was signalisieren die Namen?
Dass es aus allen Bereichen ist. Business, Glauben, alles kommt zusammen.
Und die israelische Umweltinteressenvertretung. Martin, hätten Sie sich noch längere Namen wählen können?
Du sagtest, dass Elia nichts damit zu tun hat. Aber vielleicht ist das eine andere Berg-Karmel-Begebenheit.
Ja, aber es ist kein Berg-Sinai-Sache.
Nein.
Sondern eine vom Berg-Karmel. Nachdem die Gruppe eine vorläufige Liste mit 10 Prinzipien zur Klimabuße vorgelesen hatten, die von Dutzenden der verschiedenen religiösen Führer formuliert wurden, das ist sehr wichtig. Das ist eine kollektive Aktion, die sich innerhalb der letzten Tage in London getroffen hatten, warf Abramowitz 2 Tafeln auf den Boden. Da die Glaubensrichtungen ihre Unterschiede in einem gemeinsamen Ruf nach Klimamaßnahmen beiseite legten, weil sie ja bei Fragen der Erlösung nicht übereinstimmen können, arbeiteten wir heute auf einen neuen Bund für die Menschheit hin. Martin, was ist mit dem alten Bund verkehrt, den Christus mit der Menschheit schloss?
Das Problem ist, dass die Menschheit ihn nicht halten konnte.
Aha. Warum konnten sie ihn denn nicht halten, Martin?
Weil sie sich nicht Christus unterwerfen konnten. Sie konnten ihn nicht als ein und alles annehmen.
Alles, sie hätten nur die Tür zu öffnen müssen. Aber lieber nehmen sie diese Tür, weil es für sie leichter ist.
Und
sie wollen also einen neuen Bund für die Menschheit. Was wolltest du sagen?
Mir fiel nur gerade ein, als wir die Folge zu den Bünden hatten, wer war jedes Mal derjenige, der den Bund initiierte?
Gott.
Wer initiierte ihn hier?
Der Papst.
Kann das funktionieren?
Nein. Ganz besonders nicht für mich.
Nein.
Sie wollen also einen neuen Bund für die Menschheit im Namen des Schutzes unseres gemeinsamen Hauses. Ich dachte, dass Gott einen Bund macht, um mit dem Sündenproblem fertig zu werden. Das ist ein völlig neuartiger Bund. Und für die Verbesserung der gemeinsamen Zukunft der Menschen. Was sagt die Bibel dazu? Wird es besser oder schlimmer?
Schlimmer. Und es wird ein Ende haben.
Martin, wir haben also zwei grundverschiedene Bünde und zwei völlig verschiedene Denkweisen. Hier haben wir den YouTube-Kanal des interreligiösen Elijah-Institut. Lass uns schauen, wie sie die Geschehnisse am Berg Sinai beschreiben.
Eine Gruppe von ungefähr 50 führenden religiösen Führern der Welt arbeiten an diesen geistlichen Prinzipien zur Klimabuße. Wir beginnen das in einem Geist des Gebets, also werden wir folgendermaßen vorgehen. Wir werden geführt von Klängen, Schweigen und danach haben wir Zeit für Gespräche und Austausch. Aber jetzt beginnen wir mit einem Moment des Schweigens. Dann lassen wir die Knonch erklingen. Die Knonch ist ein Hindu-Zeichen der Verheißung, des Segens, des Anfangs. Wir beginnen also mit dem Knonch. Dann wird zwischen dem Vorlesen der 10 Prinzipien die Glocke klingen. Dazu hat jeder eine Schriftrolle in der Hand. Und nach jedem Prinzip ein Moment des Schweigens. Wenn Sie nicht wussten, dass Sie schweigen können, werden Sie das heute lernen. Nach diesem Moment des Schweigens wird die Glocke wieder klingeln und das nächste Prinzip vorgelesen, bis wir zum Ende kommen. Dann schließen wir mit dem Klang des Schofarhorns ab, welches der Konch ähnlich ist. Ein Klang, der von einem natürlichen Instrument, dem Widderhorn, erklingt. In der jüdischen Tradition ist das ein Aufruf der Buße. Deshalb beenden wir diesen Teil der Bußzeremonie mit dem Klang des Schofarhorns.
Ein Aufruf zum Handeln. Und ein Aufruf zu einer wahren Vision der Schöpfung, des Schöpfers und einer harmonischen Beziehung der Menschheit mit der Schöpfung zurückzukehren.
Deshalb gebraucht eure Gedanken, Worte und Taten nur für das Gute.
Deshalb handelt in dem Wissen, dass jede Tat zählt.
Martin, ich hoffe, dass Gott all diese Dinge gehört hat. Denn vielleicht schlief er gerade, vielleicht unternahm er gerade eine kleine Reise irgendwohin. Wir müssen nicht die ganze Liste durchgehen, die Elia aufzählte, aber ich dachte gerade an das, was beispielsweise in Lukas steht. Wenn wir zu Lukas Kapitel 20 gehen, dort sagt Jesus ab Vers 45 Folgendes, und zwar interessanterweise, als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, Das war also etwas, von dem Jesus wollte, dass jeder es hört. Weil hier steht, als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten sitzen in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Das ist schon ein schrecklicher Vers, wenn man ihn unter diesen Umständen zitiert. Aber Pomp und Zeremonien waren immer Teil des Heidentums. Demütiges Gebet und sich Gott unterzuwerfen, ist aus der Mode gekommen, Martin.
Das ist wahr. Wenn man die ganze Geschichte von Elia hernimmt, denke ich, dass es nicht so viel anders war als das, was wir gesehen haben.
Es ist genau die gleiche Sache. Nach dieser Kundgebung gingen die führenden Köpfe dieser vielen verschiedenen Bewegungen mit ihren sehr langen vollständigen Namen, die ja diese Sache vertreten, auf den Gipfel des Berges. Lass uns sehen, was dort geschah.
Willkommen am Gipfel des Berges Sinai. Ich bin David Biller-Werbner, Vorsitzender des Interreligiösen Zentrums für nachhaltige Entwicklung. Im Namen unserer Partner in der Sinai-Klimapartnerschaft des Peace Departments, das von James Sternler geleitet wird, des Elijah Interfaith Institute unter Leitung von Rabbi Alan Goshen Gottstein, der Faith for Earth-Initiative des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen, der Israel Union des Umweltschutzes, der Rosenburg Foundation aus Kanada, haben wir diesen Berg bestiegen.
Und die Christian Climate Observers.
Und vom Christian Climate Observe Programm, alle, die wir uns hier auf dem Berg Sinai getroffen haben. Wir sind hier auf dem Berg Sinai, einem Ort historischer Offenbarung, ein heiliger Platz für die drei abrahamitischen Religionen. Zur gleichen Zeit versammeln sich die Führer der politischen und zivilgesellschaftlichen Welt südlich von hier in Sharm el-Sheikh zum UN-FCC COP27. Hier stoßen wir einen globalen, spirituellen Aufruf zum Handeln für Klimagerechtigkeit an. Das wird auf 10 verschiedenen Berggipfeln auf der ganzen Welt abgehalten, was heute etwas später seinen Höhepunkt in einem erstmaligen Zeremonie des Klimabuße in London finden wird.
Also, diese Tafeln sind schon etwas zerbrochen. Sie wurden von Strike for Fridays Teenagern hergestellt. Und hier heißt es auf Hebräisch, haltet eure Versprechen, die von den führenden Köpfen der Welt nicht eingehalten werden. Die ganze Welt muss unsere Emissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Und das machen sie bis jetzt noch nicht. Wir nehmen diese grünen Gebote, blicken auf Sharm el-Sheikh hinunter und sind nicht zufrieden.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Well, Martin. Nun, Martin, das gab es nicht nur auf diesem einen Berg, sondern auf 10 Bergen. Könnten wir sagen, dass das Höhen sind?
Ich dachte gerade das Gleiche.
Sie haben also ihre kleinen Zeremonien auf all diesen Höhen. Warum 10, Martin?
Weil es 10 Gebote gibt.
Ja, es gibt 10 Gebote und 10 Regionen in der Welt. 10 scheint eine ganz wichtige Zahl zu sein. Martin, was sind nun diese 10 Prinzipien, über die Sie sprechen? Lass sie uns betrachten. Das kommt von Climate Repentance. .com. Martin, Buße für Sünde hat sich hinbewegt zur Klimabuße.
So lächerlich ist es geworden.
Das stimmt.
Und das ist jetzt keine kleine, unbedeutende Bewegung.
Nein, sie ist massiv. 10 spirituelle Prinzipien der Klimabuße. Gott und die Welt, die Natur des Seins. Wir erkennen die Verantwortung des Menschen, die Natur zu lieben und zu schützen. Wir müssen alles Leben mit Ehrfurcht behandeln. Martin, warum haben Sie dann ausgewählte Gruppen?
We must care for each other and the planet.
Das klingt jetzt alles gut. Also, es ist ein Häppchen, das die Menschen schlucken können. Dann kommt die Menschheit und ihre Verantwortung. Die Verpflichtung, die Schöpfung nicht zu schädigen und die Verantwortung, sie zu schützen. Verpflichtung, dem Wachstum und der Entwicklung aller Teile der Schöpfung zu dienen, zu helfen und sie voranzubringen. Martin, kannst du dem zustimmen?
Nein.
Nein? Was stimmt nicht mit dir?
Nein.
Ein diszipliniertes, spirituelles Leben ist hilfreich beim Überwinden der Herausforderungen des Klimawandels. Gebraucht Gedanken, Worte und Taten nur für das Gute. Nun, mit unserer gefallenen Natur und ohne Christus, mal sehen, wie weit wir da kommen. Der Mensch profitiert von einem fortwährenden Bestreben, sich mit dem Blick auf eine höhere Vision selbst zu reinigen, zu erheben und zu verwandeln.
In view of a higher vision.
Martin, ist das gemäß des Christentums möglich?
Nicht ohne Gott.
Nein. Sich selbst zu verwandeln, das ist reinstes New Age. Verantwortungsbewusst und spirituell leben. Martin, man kann sehr spirituell sein und trotzdem keinen Glauben an den Gott der Bibel haben. Handle im Bewusstsein, dass jede Tat zählt. Wir eignen uns eine achtsame und bewusste Sicht der natürlichen Welt an. Sei sensibel für die unerträglichen Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten, in denen so viele unserer Mitmenschen leben. Da wird die Seite der Gefühle angeschlagen. Wenn man sich die Georgia Guidestones ansieht, die schon mittels Sprengung entfernt wurden,
und auch zertrümmert wurden.
Sie wurden auch symbolisch zertrümmert, richtig? Aber in Wirklichkeit wurden sie ersetzt. Und sie gibt es immer noch. Denn R.C. Christian, der es dem Anschein nach schrieb, ist auf dem Berg Sinai ziemlich aktiv. Wie wir sehen, ist die römisch-katholische Kirche ziemlich aktiv. Der R.C. Christian auf dem Berg Sinai. Was sagen jetzt die Georgia Guidestones? Halte die Menschheit im ewigen Gleichgewicht mit der Natur unter 500 Millionen. Die anderen 7,5 Milliarden müssen mit dem Atmen aufhören, denn sie tragen zum CO2 bei.
Tatsächlich hat der erste Punkt hier auch mit dem Klima zu tun.
Ja, es ist eine Verbindung zum Klima. Lenkt die Fortpflanzung weise, verbessert Fitness und Diversität. Wieder hat man ein Eingreifen in Gottes Plan, der besagt, vermehrt euch.
So ist es. Haben die Klimaaktivisten nicht die gleiche Sache laufen? Wer ist bei ihnen das Problem? Die Menschheit, weil wir bei all dem eine Überbevölkerung haben.
Ja. Eint die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache. Wer trennt die Sprachen?
Gott.
Wer möchte sie wieder zusammenbringen?
Der Teufel.
Ja, der Teufel.
Aber was ist die neue Sprache? Es gibt sie schon. Der Klimawandel. Klima, immer Klima.
Beherrscht Leidenschaft, Glaube, Tradition und alle Dinge mit gesunder Vernunft. Durch den Glauben informierte Vernunft oder durch die Vernunft informierter Glaube? Jesuitisches Denken, das haben wir bei mehreren Gelegenheiten besprochen. Das ist ein jesuitisches Dokument. Schütze Menschen und Völker mit fairen Gesetzen und gerechten Gerichten. Martin, wenn Sie damit auf dieser Erde Erfolg haben, dann wäre ich mehr als nur ein bisschen überrascht. Lasst alle Nationen ihr Land regieren, indem sie Streitigkeiten außerhalb in einem Weltgerichtshof klären. Das ist eine Bitte nach einer Weltregierung. Vermeidet belanglose Gesetze und nutzlose Beamte. Beginnt bei euch selbst.
Ich möchte noch einmal zu Punkt 6 gehen. Was sind denn ein COP und die Vereinten Nationen? Die machen das doch schon. Dass Streitigkeiten in einem Weltgerichtshof geklärt werden. Das ist jetzt kein Gerichtshof, aber das versuchen sie mit einem COP zu tun. Alle Streitigkeiten werden zusammengetragen.
Für eine Organisation, die Entscheidungen trifft, die nicht nur über die Moralität des Einzelnen, sondern auch über dessen Handeln entscheidet.
Das lässt mich an die Weltgesundheitsorganisation denken.
Berühr das Thema nicht. Wägt persönliche Rechte mit gesellschaftlichen Verpflichtungen ab. Also das ist reiner Klimawandel.
So ist es.
Schätzt Wahrheit, Schönheit und Liebe hoch, indem ihr nach Harmonie mit den Unendlichen strebt. Martin, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und seid nicht wie die Heiden, die glauben, dass sie um ihrer sich wiederholenden Gebete willen erhörend werden.
Wenn man sich ihre Unendlichen einmal ansieht, was ist da mit der Mutter-Erde-Situation? Man muss zu einer Harmonie mit Mutter Erde kommen, in Schönheit und Liebe.
Sei kein Krebsgeschwür auf der Erde, lass der Natur Raum. Lass der Natur Raum. Ist das Klimawandel?
Das Gleiche.
Es ist das Gleiche. Also wurden die Georgia Guidestones durch einen neuen Satz an Regeln ersetzt. Lass uns sehen, was die BBC News zu sagen haben. Georgia Guidestones, Amerikas Stonehenge, wurde nach der Explosion zerstört. Da scheint eine Menge Symbolik darin zu stecken. Ich frage mich, wer sie in die Luft sprengte. Gab es irgendeine Strafverfolgung?
Nein.
Nein. Wer auch immer sie sprengte, stellte kein Problem dar. Sie müssen Teil der Lösung sein.
Schau, ich glaube, dass wir das schon früher erwähnten. Hierbei hat man einige Aspekte. Es könnte in die Luft gejagt worden sein, um mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Dann hat man die andere Seite, die froh ist, dass es gesprengt wurde. Aber wie schon erwähnt, geht die Sache immer noch voran. Aber eben anders.
Ja, in einer anderen Form. In komplett anderer Form. Gut, Martin, wir sehen also, dass vom Tenor her nicht wirklich ein großer Unterschied bei den von Ihnen hervorgebrachten Dokumenten besteht. Aber Tatsache ist, dass Sie auf zwei Tafeln schrieben. Und diese waren grün. Sie sind also neu. Für die Menschheit gibt es neue Kriterien. Laut den Georgia Guidestones sollte die ganze Menschheit sie um des gesellschaftlichen Zusammenhalts willen befolgen. Macht Platz für die Natur. Platz für die Natur. Mit diesem Gedanken schließen sie. Es ist die gleiche Einstellung, die gleiche Triebfeder. Wir können ziemlich sicher sein, dass die Jesuiten da die Hand im Spiel hatten. Martin, wenn es jetzt um das Vernichten der Menschheit geht, unabhängig davon, welche Mittel gebraucht werden, um dieses Ziel zu erreichen, ob sie jetzt noachidischen Gesetze oder all diese Dinge einführen wollen, lass uns abwarten, bis die Zukunft das offenlegt, bevor wir uns noch mehr darüber sagen. Worüber wir nun wirklich sprechen müssen, Martin, ist der Kontrast dieser Gesetze, die sehr vage sind. Sehr vage.
Ja.
Und dazu die sehr speziellen Gesetze, die Gott auf dem Berg Sinai gab. Wie denkt Gott über sein Gesetz?
Das ist so wichtig. Da möchte ich noch etwas einbringen. In diesen Gesetzen ist etwas versteckt, vielleicht im Geheimen, etwas, das umgesetzt werden wird.
Dazu werden wir noch kommen. Martin, ich glaube, wenn wir wissen wollen, wie Gott über sein Gesetz denkt, wäre es vielleicht eine gute Idee, zu diesem Psalm zu gehen, der sich im Besonderen mit dem Gesetz befasst. Natürlich meine ich damit den längsten Psalm der Bibel.
And of course I'm referring to the longest psalm in the Bible.
Ist das nicht erstaunlich?
Ja. Der längste Psalm der Bibel.
Der Psalm, der sich mit dem Gesetz befasst, ist der längste Psalm der Bibel.
Richtig. Wir müssen ihn nicht im Ganzen lesen, aber gewiss können wir einige Gedanken besonders herausstreichen. Denn erstens, wenn man Psalm 119 liest und überlegt, dass es religiöse Systeme gibt, die so ein überlegenes Konzept, wie es hier vorliegt, einfach nehmen und sagen, dass es abgeschafft wurde. Das wäre so, als wenn man das Kostbarste, was Gott hat, worauf sich seine Herrschaft gründet, abgeschafft hätte. Gott hat entschieden, dass sein Gesetz nutzlos ist.
Ja.
Nachdem er den außergewöhnlichsten Psalm zu seinen Gunsten gesungen hat, das ist so lächerlich.
Ja.
Wenn wir ihn lesen, müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass der Psalm auch messianische Untertöne hat. Denn die Verkörperung des Gesetzes finden wir in einer Person. In Christus.
Ja, in Jesus Christus.
Ich weiß, dass wir ein bisschen spöttisch und sogar sarkastisch waren, aber lass es mich damit rechtfertigen, dass Elia auf dem Berg Karmel das Gleiche tat. Als es um die Wahrheit ging.
So ist es.
Wenn es Menschen und Individuen betrifft, sollen wir nicht sarkastisch sein, wenn da die Gefühle von Personen verletzt werden. Aber wenn so ein Unsinn kommt, muss man sich wirklich davon distanzieren. Ich möchte dazu gern eines sagen. Jede Organisation, die willentlich an diesen Ritualen teilnimmt, nimmt an einem heidnischen Ritual teil und ehrt damit den Gott Ekron.
So ist es.
Und nicht den Gott der Bibel. Unabhängig davon, von welchem religiösen System es jetzt kommt oder sogar von unserem eigenen.
Ja.
Es zeigt einen völligen Mangel an Verständnis, den Unterschied zwischen der Anbetung eines heidnischen Gottes und des wahren Gottes begreifen.
Das ist wahr. Und jeder, der davon betroffen ist oder sagen wir davon indoktriniert wurde, tut uns leid.
Ja.
Ja, genauso.
Er tut uns leid.
Wir möchten genauso, dass Gott ihnen helfen möge.
Aber wie viele Israeliten standen auf der Seite Baals auf dem Berg Karmel?
Die Mehrzahl.
Ja, die Mehrheit. Wir können also erwarten, dass es sogar eine Mehrheit gibt, die diesen Unsinn mit allem drum und dran geschluckt hat. Lass uns aber das System nicht gleich abschreiben. Denn nachdem Elia sein Werk verrichtet hatte, sagten die doch, der wahre Gott ist der Gott der Bibel. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach den Gesetzen des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, das Gesetz und das Zeugnis. Worauf sich hier mit Gesetz bezogen wird, ist die Tora, die ersten 5 Bücher der Bibel, die auch die Gebote enthalten, die in diesem Psalm ebenfalls besonders hervorgehoben werden. Selig sind die, die das Gesetz und das Zeugnis haben. Das Zeugnis sind die Worte der Propheten, und zwar die ganze Bibel hindurch. Das ist das Zeugnis, denn sie bezeugen die Genauigkeit, die Richtigkeit und die Fülle der Tora, des Gesetzes, der ersten 5 Bücher der Bibel. Glücklich sind jene. Diese prophetische Gabe schließt alles ein, was ein Prophet sagte, ob er jetzt Teil des Kanons ist oder nicht.
Stimmt.
Das, was Hulda sagte, was die Töchter des Philippus sagten, was irgendein Prophet sagte, ist Teil des Zeugnisses. Einschließlich des Zeugnisses der Übrigen.
So ist es.
Alles davon. Wohl dir, wenn du nach dem Gesetz des Herrn wandelst. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren. Darum geht es. Jesaja sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht danach reden, ist kein Licht in ihnen. Gibt es hier auf dem Berg Sinai auch nur irgendeine Erwähnung des Gesetzes?
Nein.
Deshalb ist darin kein Licht. Ganz egal, wie viele Kerzen sie anzünden. Es ist immer noch Finsternis.
Darum müssen sie ein Licht anzünden, weil nur Finsternis herrscht.
Ja. Ab Vers 5. Oh, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Das ist die Grundlage dessen, was wir hier lesen. In Vers 11 steht, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Sünde ist das Problem, Martin. Und das Thema Sünde hat mit Erlösung zu tun. Denn es kostet einen Preis. Der Preis war der Sohn Gottes. All diese Dinge sind unglaublich wichtig. Springen wir zu Vers 32, da heißt es, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Wenn man also Gottes Prinzipien, sein Herrschen und seine Gebote versteht, wird einen das engstirnig und bigott machen, wie es der Papst sagt, oder wird es dem Herzen Raum geben?
Wenn man die Gebote hält, ist die natürliche Folge, dass man seinen Nächsten lieben wird.
Okay. Vers 34 besagt, gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Wird man größeres Verständnis bekommen, wenn man Gottes Gebote hält?
Man hat es als Herzensangelegenheit.
Okay. Wird es Teil der Menschheit umfassen oder die ganze Menschheit?
Nun alle.
Christus starb nur für einige, richtig?
Nein, für alle.
Er starb für alle. Ist das nicht interessant? Vers 45 sagt, und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Schränkt das Gesetz den Menschen ein und beengt den Weg oder ist es befreiend?
Es befreit einen.
Vers 48. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und ich will über deine Anweisungen nachsinnen. Martin, es bewegt sich von einem Bereich zum anderen. Vers 53 lautet, Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Martin, wenn du etwas Derartiges siehst und einen neuen Bund siehst, der nichts mit Gottes Bund zu tun hat, sondern mit etwas gemacht wurde, das weder sehen, schmecken noch hören kann, dann muss es dich grauen.
Ist das ein Horror?
Kann man einer derartigen Aktivität teilnehmen? Für mich ist Vers 71 oder schon Vers 70 sehr interessant. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt werde, damit ich deine Anweisungen lerne. Lehrt Gott uns durch die Schwierigkeiten des Lebens etwas?
Jeder einzelne ist eine Lektion.
Woher kommt denn der meiste Schmerz in der Welt? Ist der Grund dafür nicht die Übertretung des Gesetzes? Nimm einmal die Ehe. Untreue in der Ehe. Verursacht das Glück oder verursacht es Schmerz?
Das Herz schmerzt.
Was ist mit all den anderen Geboten?
Jedes. Einfach jedes Gebot, das gebrochen wird, lässt das Herz leiden.
Wird man glücklich werden, wenn man gestohlene Güter benutzt? Wird man glücklich sein, wenn man seinen Nachbarn in den Rücken fällt? Man wird nie so glücklich sein, Martin. Springen wir zu Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Was hältst du davon, Martin? Weisheit ist mit dem Gesetz und den 10 Geboten fest verbunden.
Ja, so ist es.
Nahm Gott sie also weg, weil er möchte, dass man unweise ist?
Wie viel Weisheit hat man also in etwas wie diesem?
Keine. Null.
Ja.
Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Martin, wenn die übrigen sich das zu Herzen nehmen, würden sie nicht auf dem Berg Karmel sitzen, kleine Kerzen anzünden und vor Freude jubeln. Sie würden das nicht machen. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Martin, wie wichtig ist es, dass wir es zulassen, dass Gott uns den Weg lehrt?
Und wie lehrt er ihn? Er lehrt ihn durch die Gebote.
Okay. Vers 105 ist der bekannteste Vers der ganzen Bibel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Singen wir das nicht als Lied?
Thy word is a lamp unto my feet and a light.
Ich singe nicht weiter, besser lese ich es, sonst verscheuche ich jeden durch mein Singen.
Wir werden jetzt Anfragen bekommen.
Fest steht jedenfalls, dass hier die Wahrheit liegt. Martin, das ist so tiefgründig. Das ist doch Nahrung für die Seele. Wenn wir dann zu Vers 115 gehen, nein, zuvor noch Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe. Wie lange, Martin?
Auf ewig.
Ah, dein Zeugnis, das, was der Prophet sagte. Sie sagten voraus, dass das passieren würde. Und wir sehen daran vorbei und nehmen daran teil. Jetzt Vers 115. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Weicht von mir. Jede Übertretung des Gesetzes oder auch das Erstellen eines neuen Bundes, der sich nicht auf Gesetz gründet, ist etwas, von dem man gerne weichen sollte. Vers 130 sagt mir, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Du wirst nicht unterscheiden können, wenn du nicht im Wort verwurzelt bist. Kein Wunder, dass die Jesuiten das ein giftiger Natter nannten.
Es ist unfassbar, wenn man die Gebote nimmt. Kann ein Kind sie verstehen?
Jeder kann es verstehen. Aber warum wollen sie es nicht? Weil sie an der Sünde festhalten. Vers 165, wieder einer dieser wunderbaren Verse. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall.
Keine Furcht, keine Unruhe.
Nichts dergleichen. Martin, wenn man etwas derartiges liest, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, oder all deine Gebote sind Wahrheit. Das steht in Vers 151. Du bist nahe, o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Wenn man Wahrheit haben will, sollte man auf das hören, was Gott sagte, und nicht auf das, was irgendein Grüner zu sagen hatte.
Und es läuft wieder darauf hinaus. Die Wahrheit wird euch freimachen. Wir lasen ja gerade, dass das Gesetz befreit.
Ja, und die Gebote sind Wahrheit.
So ist es.
Die Wahrheit wird euch freimachen. Was wird einen sonst noch freimachen?
Die Wahrheit, die Gebote.
Und wer ist die Verkörperung der Gebote?
Christus.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist?
Wahrheit.
Wahrheit. Sieh dir an, wie dieser Psalm endet. Das ist so unglaublich. Vers 171. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Das heißt doch, wann wirst du wirklich Gott ehren?
Wenn du seine Anweisung verstehst und sie annimmst.
Wann ändere ich mein Leben von einem heidnischen Atheisten, einem Okkultisten zu einem Gläubigen?
Als du anfingst, die 10 Gebote in deinem Leben umzusetzen.
Als ich mit den 10 Geboten konfrontiert war und mich darin selbst als Sünder sah.
In deinem Spiegel.
Hier heißt es in Vers 172, meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Vers 174, ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Wenn man das Gesetz von seiner Religion loslöst, endet man dort.
Definitiv.
Wenn man das Gesetz von seiner Religion loslöst, wird man ein Heide.
Ja.
Also ist eine Menge der Christenheit nichts anders als Heidentum.
Ich denke, dass deine Formulierung es sehr gut zusammenfasst.
Man kann die Erlösung nicht vom Gesetz trennen.
Nein.
Lesen wir also Vers 174 nochmals. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Vers 176, der letzte Vers lautet, ich bin in die Irre gegangen, wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Martin, das ist Nahrung. Das ist Nahrung für die Seele. Das da.
Nein.
Das ist Junkfood.
Darauf müssen wir mit Abscheu blicken.
Worauf steuern sie zu? Und warum ist es für sie wichtig, diese Dinge umzusetzen? Es geht um Autorität.
So ist es.
Was ist das Gebot der Autorität?
Das 4. Gebot.
Ja, das 4. Gebot. Psychologie Today. Vom 6. Oktober 2022. Resilience, Sabbat und der Planet. Was ist Resilience? Bei Resilience geht es um Erholung. Erholung ist ein psychologisches Phänomen. Der Sabbat, ein Tag religiöser Befolgung und Enthaltsamkeit von der Arbeit, ist in Wirklichkeit viel mehr als nur diese Enthaltsamkeit von der Arbeit in der Hingabe an einen Gott. Interessant, dass er es mit einem großen G schreibt, sowohl er an einen Gott sagt.
Sehr interessant.
Ein Sabbat umfasst Zeit für Ruhe, Zeit für Feiern, Zeit für Austausch, Zeit für eine spirituelle Verbindung und Zeit für den Glauben. Das Konzept eines Sabbats, die Zusage, dass wir zumindest einmal pro Woche in einen Bereich psychologischer Sicherheit zurückkehren, um zu heilen, um gesund und wohlbehalten zu sein, ist ein Konzept der Erholung und daher der Resilience. Ein Sabbat oder ein Sabbatical muss nicht religiös geprägt sein. Ein säkulärer Sabbat ist genauso gültig wie ein religiöser. Spirituelle Verbindung und ein Gefühl des Glaubens kann in der Sicherheit gefunden werden, ob jetzt mit oder ohne dem Glauben an ein religiöses Konstrukt. Während wir uns die Zeit für einen Sabbat und ein Sabbatical geben, um unsere Resilience aufzubauen, können wir auch unserem Planeten die Zeit für Wiederherstellung, Erneuerung, Erholung und Resilience geben. Martin, der Punkt hier ist, dass die Bibel sagt, dass das Malzeichen des Tieres in Stirn oder Hand sein wird. Wenn man eine spirituelle Verbindung hat, dann ist man überzeugt, dass es eine spirituelle Bedeutung hat. Und deshalb nimmt man es an. So erhält man das Malzeichen des Tieres. Wenn man keine spirituelle Verbindung hat, dann tut man es, weil es Gültigkeit hat, um die physiologische Erholung zu bekommen.
Oder für den Planeten.
Oder der Planeten. Dann erhält man es an der Hand, weil man es tut. Ohne irgendeinen spirituellen Grund. Können die religiöse Welt und die säkuläre Welt sich daran einigen?
Wir haben es schon gesehen, definitiv.
Okay. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie sahen wir die erstaunliche Resilience unseres Planeten und das nur von gerade einmal einem Monat des fast völligen Herunterfahrens menschlicher Aktivität. Der Planet bekam also eine Pause, Martin, weil jeder sich im Lockdown befand.
Also ist die Menschheit das Problem?
Wir sind das Problem und nicht der Vulkan. Diese Konzepte von Resilience, Erholung, Sicherheit und eines Sabbats basieren nicht auf Philosophie oder Religion, sondern auf Physiologie und Biologie. Der Körper braucht es also. Wenn er von einem Sabbat spricht, denke ich, dass er aus der NIV zitiert, anstatt der Sabbat zu sagen. Aber belassen wir es dabei. Können wir eine kulturelle Ansteckung, ein Meme eines respektierten säkulären Sabbats schaffen? Wagen wir es, uns mit dieser Medizin eines freien Tages zu retten? Ein säkulärer Sabbat, Martin? Für mich klingt das nach Sonntag. Das ist ein säkulärer Sabbat.
So ist es.
Denn es ist definitiv nicht der biblische.
Nein.
Das wäre der siebte Tag.
Das wäre in jedem Fall für die säkuläre Welt perfekt umzusetzen. Aus welchem Grund auch immer.
Fragte der Papst einen Tag an?
Ja.
Schrieb er ihn in Laudato Si hinein?
Ja.
Bat er um eine Umsetzung?
Nein, tatsächlich befahl er es.
Okay, er befahl die Umsetzung eines respektierten säkulären Sabbats. Aber was ist, wenn es ein falscher Sabbat ist, Martin? Dann läuft es doch nicht auf einen Tag hinaus, sondern auf Autorität.
So ist es.
Lass es uns damit beenden, denn wessen Autorität steht in meinem Leben im Vordergrund? Ich lasse es gerade im Psalm 119, wessen Autorität ich gerne akzeptiere. Ich bin nicht gewillt, die Autorität eines Thronräubers zu akzeptieren, der einen neuen Satz an Geboten, einen neuen Bund und einen respektierten säkulären Sabbat hat. Lass uns beten.
Ja.
Himmlischer Vater, die Welt befindet sich in einem Abgrund. Sie stehen auf 10 Höhen und sie wollen eine Karmel-Entscheidung treffen, die laut ihnen diesmal den anderen Weg einschlagen muss. Aber ich und mein Haus, Herr, wir wollen den Weg der Wahrheit und des Lichtes gehen, die nur im Gesetz und im Zeugnis gefunden werden können. Und auch in dem einen, der sie verkörpert, Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Amen.
Amen.